läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Hängt der Haussegen nun schief oder ist doch alles in bester Ordnung zwischen Frankreich und Deutschland? Tja, glaubt man den beiden hier, dem französischen Präsidenten Macron und Bundespräsident Steinmeier, dann ist die deutsch-französische Freundschaft derzeit so solide wie selten zuvor. Die Uneinigkeiten über Waffenlieferungen für die Ukraine oder auch über die europäische Wirtschaft, die haben heute in Berlin zumindest öffentlich keine Rolle gespielt. Am letzten Tag der Geburtstagsfeier zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes. Vielmehr stand bei der ersten Station von Macrons gleich dreitägigem Staatsbesuch in Deutschland ein gemeinsames Anliegen im Vordergrund. Die Demokratie zu stärken und die Menschen zu motivieren, ihre Stimme bei der Europawahl abzugeben. Sabine Rau.
Empfang zum Staatsbankett heute Abend im Schloss Bellevue. Kanzler und Ex-Kanzlerin sind auch geladen. Serviert wird, nach dem Sekt, ein Festmenü mit Sauerbraten. Immerhin keine Fischbrötchen, wie sie dem französischen Präsidenten zuletzt in Hamburg serviert wurden. Frank-Walter Steinmeier und Macron kennen sich lange und schätzen sich.
Du, lieber Emmanuel, hast lange vor dem russischen Angriff die Idee von der europäischen Souveränität beschwört und konsequent mit großer Weitsicht und Werbe vorangetrieben. Du bist ein leidenschaftlicher Europäer, unerschütterlich in der Überzeugung, dass wir gemeinsam mehr erreichen.
Hallo. Hallo.
So hatte der Besuch begonnen. Macron ist der Ehrengast auf dem Fest der Demokratie. Nach den Friktionen der Vergangenheit hat der Bundespräsident ihn zusammen mit Ehefrau Brigitte bewusst als einzigen Staatsgast zu diesem Fest eingeladen. Eine Geste, die Macron zu schätzen weiß. Der Empfang in Berlin ist ausgesprochen freundlich. Kleiner Schlagabtausch beim Tischfußball. Der Punkt geht an Macron. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren. Zuletzt hatte das deutsch-französische Verhältnis einen Tiefpunkt erreicht. Seit dem Ukraine-Krieg sind die Gegensätze vor allem in der Sicherheitspolitik offensichtlich geworden. Macron hatte Bodentruppen für die Ukraine ins Gespräch gebracht. Berlin hatte vehement widersprochen. Macron will einen neuen EU-Fonds für gemeinsame Waffenkäufe. Berlin zögert. Macron will mehr militärische Unabhängigkeit Europas von Amerika. Berlin ist skeptisch. Die Staatsvisite soll die Wogen glätten und neue Impulse für das entfremdete deutsch-französische Paar geben. Es gibt eine gemeinsame Sicht. Wir sind zwar nicht dieselben, wir denken nicht immer dasselbe, aber die Stärke Europas ist es, Kompromisse zu schmieden. Und das ist es, was wir getan haben. Morgen reisen beide Präsidenten gemeinsam nach Dresden. Das war der Wunsch Macrons. Er will dort zwei Wochen vor der Europawahl eine Rede an die Jugend halten. Und kein Zweifel, es wird eine Rede für mehr Europa und gegen den grassierenden Rechtsextremismus. In dieser Frage steht Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Bundespräsident, entschieden an seiner Seite.
Eine Kommunalwahl ist in erster Linie natürlich wichtig für die jeweiligen Wahlberechtigten. Schließlich geht es um die Politik in ihrer unmittelbaren Umgebung, nicht etwa um die im fernen Berlin. Weshalb das bundesweite Interesse an Kommunalwahlen meist eher begrenzt ausfällt. Bei der heutigen Kommunalwahl in Thüringen dagegen blicken viele auch von außerhalb auf den Urnengang im Freistaat. Zum einen als letzten großen Stimmungstest zwei Wochen vor der Europawahl, zum anderen aber auch, um zu schauen, wie die AfD mit ihrem rechtsextremen Landeschef Björn Höcke nach den Turbulenzen der letzten Wochen wohl abschneiden würde. Seit 18 Uhr läuft die Auszählung in den Wahllokalen und das Ganze verfolgt Christian Müller live aus Erfurt jetzt. Christian, lässt sich denn schon absehen, wie die Thüringer heute abgestimmt haben?
Ja, fast 5 Stunden sind ausgezählt und es liegt im Grunde schon ein Ergebnis vor bei den Wahlen zu den Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und Landräten. Und da gibt es einen klaren Wahlsieger heute Abend und das ist die CDU mit rund 30% der Stimmen landesweit. Konkret lässt sich das festmachen zum Beispiel an den Oberbürgermeistern von Suhl im Süden des Freistaats und von Altenburg im Osten Thüringens, die dort den Durchmarsch geschafft haben im ersten Wahlgang. Dahinter auf dem zweiten Platz folgen die sogenannten sonstigen Parteien. Also das sind Freie Wähler zum Beispiel, verschiedene Bürgervereinigungen oder eben auch parteilose Kandidaten. Und erst auf Rang 3 folgt dann die AfD mit rund 20% landesweit der Stimmen. Aber wie gesagt, das betrifft jetzt nur Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte.
Haben dann die vergangenen Wochen mit den Turbulenzen bei der AfD, etwa um Europawahl-Spitzenkandidat Maximilian Krah, dann also Auswirkungen gehabt?
Möglicherweise, das liegt ein bisschen im Bereich der Spekulation, denn wir wissen ja, solche Kommunalwahlen, die sind sehr stark an Personen gebunden und da hat die AfD einfach nicht das richtige und das ausreichend gute Personal wahrscheinlich, um dort zu punkten. Da gibt es den Amtsinhaberbonus bei den Parteien CDU und SPD, der wieder gezogen hat und die AfD, die kann immer dann nur punkten, wenn allgemein Stimmen abgegeben werden müssen, wie zum Beispiel für die Kreistage oder auch für die Stadträte, die werden noch ausgezählt, da haben wir erst morgen früh ein Ergebnis. Dort wird die AfD stärker sein, aber sie wird es nicht schaffen, das, was sie sich vielleicht gewünscht hat, nämlich hier in Thüringen Oberbürgermeister zu stellen oder Landräte. Das Ziel hat sie bei dieser Kommunalwahl in Thüringen bisher nicht geschafft. Möglicherweise in 2 Wochen, denn die AfD hat es immerhin in 5 Landkreisen in Thüringen in die Stichwahl geschafft.
Dann parallel zur Europawahl am 9. Juni. Vielen Dank, Christian, für diese Informationen nach Erfurt. Das hatte es seit Monaten nicht mehr gegeben. Menschen mussten sich heute in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv vor Raketenangriffen verschanzen. Luftalarm. Laut dem israelischen Militär wurden 8 Raketen aus Rafah im Süden des Gazastreifens abgefeuert. Auch deshalb geht Israel nach wie vor gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen vor. Weite Teile des Gebiets liegen in Schutt und Asche. Auch heute starben dort wieder Menschen. Millionen sind auf der Flucht. Dennoch versuchen sie, so gut es geht, einen Alltag zu meistern, versuchen Lebensmittel zu beschaffen oder für irgendeine Ablenkung zu sorgen, so wie das Boxangebot für Mädchen, das Sophie von der Tann vorstellt.
Mädchen und Frauen Boxtraining geben. Dafür hat er gekämpft. Doch im Moment kämpft Osama Ayoub ums Überleben. Er ist so wie Hunderttausende aus Rafah in die sogenannte humanitäre Zone an der Küste geflohen. Israel sagt, hier seien sie sicher. Sicher fühle ich mich hier nicht. Gestern bin ich auf der Küstenstraße gelaufen und die israelische Armee hat ganz in der Nähe bombardiert. Trotz allem will er nachher hier Boxerinnen trainieren, will nicht aufgeben, wofür er so große Pläne vor dem Krieg hatte. Februar 2023. Osamas Boxclub in Gaza-Stadt. Es ist der erste in Gaza, nur für Mädchen und Frauen. Frisch eröffnet. Obwohl das dem Frauenbild der islamistischen Hamas komplett widerspricht. Osamas Traum damals, palästinensische Boxerinnen zu internationalen Wettkämpfen bringen. Doch dann kommt der Krieg. November 2023. Hierhin ist Osama mit seiner Familie geflohen, in eine UN-Schule in Rafah. Natürlich ist die Situation sehr schwer. So viele Tote, so viele mussten flüchten. Viele Häuser wurden zerstört. Aber trotz allem braucht man eine Aufgabe. Und für mich ist Boxen mein Leben. Ich werde damit weitermachen. Sogar auf Trümmern, wenn es sein muss. In Rafah trainiert er geflüchtete Mädchen mit bloßen Händen. Osama will ihnen Kraft geben, sie trotz des Kriegs zum Lächeln bringen. Doch in dieser Schule können sie alle nicht bleiben. Das israelische Militär kündigt damals eine Offensive auf Rafah an. Osama und seine Familie fliehen erneut. Leben nach mehreren Stationen nun seit 2 Wochen in diesem Zelt. In der sogenannten humanitären Zone an der Küste fehlt es an allem. Es sei unmöglich, die Menschen hier ausreichend mit Wasser, Nahrung und Medizin zu versorgen, sagen Hilfsorganisationen. Dennoch, Osama macht auch hier weiter mit dem Boxtraining für die Mädchen. Wenn ich traurig oder unruhig bin, gehe ich boxen und dann fühle ich mich besser, befreit von allen negativen Gedanken und Gefühlen. Osama sagt, das Boxen gebe ihm Kraft, Ausdauer und Stolz. Er will die Hoffnung nicht aufgeben, dass seine Schülerinnen einmal palästinensische Box-Champions werden. Auch wenn er weiß, dass einige der Boxerinnen nicht mehr am Leben sind.
Weitere Nachrichten des Tages, Jens, mit dir jetzt.
In Papua-Neuguinea sind bei dem schweren Erdrutsch vor 2 Tagen offenbar hunderte Menschen ums Leben gekommen, viel mehr als anfangs gedacht. Der Inselstaat liegt nordöstlich von Australien im Südpazifik. Das Unglück ereignete sich in der Provinz Enga, etwa 600 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Port Moresby. Eine UN-Organisation geht von mindestens 670 Toten aus. Die Menschen versuchen mit einfachem Werkzeug die Verschütteten zu bergen. Weil viele Straßen blockiert sind und weitere Erdrutsche drohen, kommen bisher kaum Helfer in die Region. In Georgien haben die Menschen heute ihren Unabhängigkeitstag gefeiert. Er erinnert an den ersten souveränen georgischen Staat von 1918. In der Hauptstadt Tiflis gab es einen Festakt und eine Militärparade. Präsidentin Zurabishvili sprach sich erneut gegen das umstrittene Gesetz gegen sogenannte ausländische Agenten aus. Sie hatte ihr Veto gegen den Parlamentsbeschluss eingelegt. Kommende Woche soll erneut abgestimmt werden. Am Abend gingen wieder Tausende aus Protest gegen das Gesetz auf die Straße. Im rheinland-pfälzischen Kröf hat die Polizei gestern Abend eine private Feier aufgelöst und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Es geht dabei um den Verdacht der Volksverhetzung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Die Beamten waren zu einem Ferienhaus gefahren, weil es Hinweise auf mutmaßlich verfassungsfeindliche Parolen und Lieder gab. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums wollten einige Menschen ein Konzert mit rechtsextremistischer Musik veranstalten.
Es war ein Tag, der für den Ausgang des Zweiten Weltkriegs entscheidend war. Und er jährt sich demnächst zum 80. Mal. Der D-Day, als am 6. Juni 1944 die Landung der Alliierten in der Normandie begann. Dieser blutige Tag ist in zahlreichen Filmen und Serien verarbeitet worden, doch Kameraleute waren auch in echt an jedem Tag schon dabei. Es gibt also eine Menge Original-Filmmaterial von damals in Schwarz-Weiß. Für eine Doku ist das nun aufwendig nachkoloriert worden. Und plötzlich wirkt das ganze Geschehen, als sei es gerade erst passiert. Zu sehen morgen Abend um 20.15 Uhr hier im Ersten, 24 Stunden D-Day. Hier schon mal ein paar Auszüge vorab, zusammengefasst von Benedikt Schäper.
Ich hob den Kopf, um zu sehen, was los war. Die Männer versuchten, von Bord zu kommen. Querschläge aus Maschinengewehren schlugen ein. Einige Männer sprangen seitlich ins Wasser oder hinten raus. Das reinste Chaos.
Augenzeugenberichte, atemlos, voller Angst. Als die Alliierten im Juni 1944 an den Stränden der Normandie landen, beginnt für die Soldaten ein Inferno. Der D-Day, bis heute Symbol für den Horror des Krieges.
Wir haben viele Aussagen von Protagonisten, die damals wirklich dabei waren, die erzählen sehr emotional, sehr persönlich. Die meisten waren 18 Jahre alt, 20 Jahre alt. Auf beiden Seiten hatten sie wirklich Todesangst.
Die Boote, so wie die auf den Strand gefahren waren, sprangen die Mannschaften raus. Die ersten mussten ja 300 Meter über freie Fläche. Und das war für einen Amerikaner eine sehr blutige Sache.
Zu hören, Zeitzeugen, von denen heute viele nicht mehr leben. Die Gefühle der damals jungen Männer, eine Mischung aus Mut, Wut und Verzweiflung.
Ich wollte den richtigen Zeitpunkt zum Loslaufen erwischen. Da rannte ein Mann quer über den Strand. Sie schossen ihn nieder. Er schaffte keine 20 Schritte. Ich war wie angewurzelt und lief deshalb nicht los. Ich hatte solche Angst.
Die Dokumentation will den D-Day so authentisch wie möglich aus verschiedenen Perspektiven nacherzählen.
Für das Team bedeutete das in erster Linie eine wahnsinnige Fleißarbeit, weil wir ganz viele Materialien in zahlreichen Archiven recherchieren mussten. Und dann mussten wir diese Bilder synchronisieren mit den Aussagen unserer Protagonisten. Man kann sich das vorstellen wie ein riesengroßes historisches Puzzle.
Entstanden ist ein Film über die Militäroperation der Alliierten und die Gegenwehr der Deutschen. Eine akribische Sammlung historischer Aufnahmen, sorgsam restauriert und originalgetreu per Hand nachkoloriert.
Wir alle kennen Schwarz-Weiß-Filme und wir wissen, dass es immer eine bestimmte Distanz gibt, weil das, was wir im Film in Schwarz-Weiß sehen, ist halt nie die Wirklichkeit, so wie wir sie kennen. Unsere Wirklichkeit ist eine farbige Wirklichkeit. Und durch die Kolorierung, die wir sehr genau und sehr aufwendig und sehr gewissenhaft gemacht haben, ist diese Distanz zwischen dem Publikum und dem, was gesehen wird, weg.
Das hier ist echter Krieg. Komm nicht unnötig aus der Deckung. Das hieß wohl, spiel bloß nicht den Helden. Aber davon gab es viele. Helden wider Willen.
Der D-Day. Historisch der Anfang vom Ende der Nazi-Herrschaft in Westeuropa. Ein Tag, der Geschichte schrieb.
24 Stunden D-Day, morgen Abend, wie gesagt, hier im Ersten um 20.15 Uhr und jetzt bereits schon in der ARD-Mediathek. Aller guten Dinge sind zwei, werden Sie in Leverkusen wohl denken, denn auch wenn es nach der Niederlage im Europa-League-Finale gegen Bergamo nicht zum Triple reichte, mit dem Pokalsieg gestern Abend gegen Kaiserslautern, hat der deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen auch so etwas Historisches geschafft. Das erste Double in der Vereinsgeschichte. Und das haben Mannschaft und Fans, ja vermutlich die ganze Stadt, heute zurück am Rhein entsprechend groß gefeiert. Rupert Wiederwald.
Feiern mit ihrem Herzensverein. Schapnam und Wolfgang Arzt kommen frisch vom Pokalsieg aus Berlin. Davor waren sie in Dublin beim verlorenen Europa-League-Finale. Seit 1993 ist Bayer 04 ihr Herzensverein im wahrsten Sinne.
Unsere Liebesgeschichte begann hier im Prinzip bei unserem ersten Date im Stadion. Und das schweißt uns natürlich noch viel mehr zusammen, diese ganze Geschichte zu erleben. Alle Höhen und Tiefen dieses Vereins. Und jetzt ist es eben, ja, wir schweben auf Wolken.
Die Krönung sozusagen.
Genau.
Die Krönung. Das ist das Double. Meisterschaft und Pokalsieg in einer Saison. Die Mannschaft von Erfolgstrainer Xavi Alonso hat möglich gemacht, was für Bayer-Fans wie Wolfgang Schapnam und die 40.000 anderen heute im Stadion wie ein unrealistischer Traum erschien. Die fast perfekte Saison. Keine Niederlage in der Meisterschaft. Keinen Pokal und nur das Europa-League-Finale in Dublin verloren. Das musste heute gefeiert werden.
Diese Woche war ein Fest und einfach schön, also die Krönung der ganzen Saison.
Und was für ein Fest. Im Autokorso fährt die Mannschaft zum Stadion. Gefeiert von den Menschen der kleinen Stadt zwischen Düsseldorf und Köln, die sonst viele nur mit dem Bayer-Konzern verbinden. Doch jetzt ist Leverkusen die Stadt des deutschen Fußballmeisters, des DFB-Pokalsiegers. Und auch der Trainer, der als Spieler in Weltclubs wie Liverpool und Madrid alles gewonnen hat, ist begeistert.
Wahnsinn, Wahnsinn, es ist unglaublich. Die Augen und die von heute zu sehen, sie sind glücklich und zu teilen diesen Moment, es ist wunderbar.
31 Jahre haben Wolfgang und Schapnam gemeinsam auf diesen Tag und diese Titel gewartet.
Das ist ja für uns hier sozusagen Beziehungspflege und Ehepflege, hier im Stadion zu sein.
Mehr Beziehungspflege als in diesem Jahr geht nicht. Außer Leverkusen holt nächste Saison auch noch einen europäischen Titel.
Mal schauen. Vielleicht gibt es ja für alle anderen zum Wochenstart auch was zu feiern. In Süddeutschland etwa gab es zur Feier des Tages was ganz Besonderes zu sehen, Sven.
Ja, und zwar ein Halo oder eben auch mehrere, je nachdem, wo man hingeguckt hat. Aber letztendlich ist es natürlich einer. Das ist ein Ring um die Sonne. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe so viele Bilder heute bekommen. Ich konnte sie nicht alle hier vorbereiten. Dann hätten wir 14 Stunden Tagesthemen. Aber Tina Schönberger, das ist das Foto, was wir ausgewählt haben. Hier sieht man die Sonne, den Kreis drumherum, Öffnungswinkel zwischen Sonne und außen dem Kreis, übrigens 22 Grad, hat mit den Schleierwolken zu tun, der Cirrostratus. Und die Eiskristalle dort oben haben Plättchen- und Säulenform. Und die brechen das Licht und das Ergebnis sieht man dann hier. Wir gucken aufs Wetter, Radarfilm. Und was Sie sehen können, sind noch einige Schauer und Gewitter, die derzeit unterwegs sind. Und dann kann man aber auch erkennen, es wird immer weniger, im Moment noch gerade Richtung Wendland und rüber bis in die Griese-Gegend. Dort gibt es tatsächlich noch mal einen kräftigeren Regenguss, auch sonst über der Nordsee. Und im Südwesten geht es neu los. Und das zeigt eben hier unser Film. Sie können das sehen, Baden-Württemberg und auch insgesamt von Westen kommt. Das ist die Kaltfront. Und die zieht ganz langsam in den Osten weiter morgen, wo es anfangs noch länger sonnig ist. Am Nachmittag zum Abend dort aber dann kräftige Gewitter geben kann. Im Süden regnet es weiter und auch im Westen intensiviert sich das. Temperaturen in den Frühstunden ganz im Osten bei 14 bis 16 Grad, sonst sind es 9 bis 13. Und der morgige Nachmittag im Osten am wärmsten bis 26, Westen 20, 21. Die Aussichten wenig Änderung. Im Süden und Südwesten am Dienstag länger trocken.
Vielen Dank, Sven, für diese Wochenstartaussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt kulturell weiter.
Mit einer Extra-Ausgabe von Titel, Thesen, Temperamente von den Filmfestspielen in Cannes.
Morgen begrüßt Sie dann Jesse Wellmer wieder an dieser Stelle. Bis dahin, machen Sie es gut.
Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.